BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Am vergangenen Sonntag haben wir darüber gesprochen, ob durch die Umstellung des Geldsystems wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnten. Zum einen das Finanzsystem stabilisieren und zum anderen elegant die Staaten von der Schuldenlast befreien. Heute wollen wir uns nun in dieser Ausgabe von BTO Refresh konkreter beschäftigen mit der Idee des Vollgeldes. Weit über 90% des Geldes, welches wir nutzen, wurde von den Privatbanken geschaffen. Und zwar durch simple Kreditvergabe. Wir alle betrachten das Geld der Banken als elektronisches Bargeld. So, als wäre es gleichermaßen sicher. Das ist es aber nicht. Es ist eine Forderung gegen die Banken. Es ist nicht eine Forderung gegen die EZB bzw. die Bundesbank. Die Fähigkeit der Banken, Geld zu schaffen, ist natürlich hochattraktiv und entsprechend auch durchaus profitabel. Aber wir haben es immer wieder zu tun mit Krisen. Dann zum Beispiel, wenn die Banken riskante Vermögenswerte gekauft haben oder finanziert haben und die Verluste nicht tragen können. Die Zentralbanken wurden genau deshalb als Kreditgeber der letzten Instanz gegründet. Und die Regierungen bieten Einlagensicherungen an und retten die Banken, wenn es drauf ankommt. Die Banken sind deshalb stark reguliert. Dennoch haben wir gesehen in der Vergangenheit, wie Bankenkrisen und Finanzkrisen entstehen und großen realwirtschaftlichen Schaden anrichten können. Und hier kommt eben die Idee des Vollgeldes ins Spiel. Vollgeld würde das Risiko von Finanzkrisen reduzieren und zum anderen, letzten Sonntag diskutiert, bei einer Umstellung des heutigen Systems auf das Vollgeldsystem den Staaten eine elegante Entschuldung ermöglichen. Das vertiefen wir heute nochmal in dieser Ausgabe von BTO Refresh. Ich finde es höchst relevant und interessant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Kurz zur Erinnerung. Entgegen landläufiger Meinung bedarf es keiner Ersparnis, um Kredite zu ermöglichen. Vielmehr schaffen die Banken durch Kreditvergabe neues Geld. Das kann man auf der Internetseite der Bundesbank ganz offiziell nachlesen.
Neues Buchgeld schaffen die Banken, wenn sie Kredite vergeben. Ein Beispiel. Um ein Auto zu kaufen, benötigt Herr Müller einen Kredit. Er verhandelt darüber mit seiner Bankberaterin. Die Bank gewährt Herrn Müller einen Kredit. Den Kreditbetrag schreibt sie auf seinem Kontogut. Sein Guthaben nimmt zu. Die Bank hat neues Buchgeld geschaffen. Zuvor eingeworbene Spareinlagen benötigte sie hierfür nicht. Herr Müller kann dieses Guthaben jetzt für Zahlungen nutzen. Zum Beispiel kann er eine Überweisung ausfüllen, um ein Auto zu bezahlen. Dann bucht die Bank das Guthaben von seinem Konto auf das Konto des Autoverkäufers. Das Buchgeld fließt von einem Konto zum anderen und Herr Müller bekommt das Auto. Buchgeld wird also von Banken geschaffen, indem sie Kredite vergeben.
Dieses Geld, welches die Banken schaffen, steht für ungefähr 90% des Geldes, welches wir verwenden. Das System ist prinzipiell okay, solange die Kredite für produktive Zwecke vergeben werden. Weltweit wächst jedoch der Anteil der unproduktiven Kredite, vor allem für den Erwerb von Vermögenswerten wie Immobilien. Dies erklärt auch den Anstieg der weltweiten Vermögen. Ein knappes Gut, also die Immobilie beispielsweise, wird mit einem beliebig vermehrbaren Gut, Geld, nachgefragt. Am letzten Sonntag haben wir ausführlich diskutiert, dass ein Systemwechsel hin zu einem System, in dem die Geschäftsbanken kein Geld mehr schöpfen können, sondern nur noch die Zentralbank, dabei helfen könnte, die Schulden elegant loszuwerden. Heute nochmal zur Erinnerung, warum das Vollgeldsystem auch sonst eine durchaus interessante Überlegung ist. Und wer jetzt denkt, ein staatliches Geldsystem, das ist doch Sozialismus, dem sei gesagt, sogar die Financial Times hat einen solchen Systemwechsel gefordert. Und das schon 2014. Der renommierte Journalist und faktisch Chefvolkswirt der Financial Times, Martin Wolf, argumentierte in einem Artikel so. Er beschrieb zunächst das Problem.
Das Drucken gefälschter Banknoten ist illegal, die Schaffung privaten Geldes jedoch nicht. In Großbritannien machen solche Einlagen etwa 97% der Geldmenge aus. Manche wenden ein, Einlagen seien kein Geld, sondern nur übertragbare private Schulden. Die Öffentlichkeit betrachtet das Falschgeld der Banken jedoch als elektronisches Bargeld, eine sichere Kaufkraftquelle. Auf der einen Seite der Bankbilanzen stehen riskante Vermögenswerte, auf der anderen Seite Verbindlichkeiten, die die Öffentlichkeit für sicher hält. Deshalb fungieren Zentralbanken als Kreditgeber letzter Instanz und Regierungen bieten Einlagensicherungen und Kapitalspritzen. Aus diesem Grund ist das Bankwesen auch stark reguliert. Dennoch wirken Kreditzyklen nach wie vor enorm destabilisierend.
Eine Maximalreaktion wäre, dem Staat ein Monopol auf die Geldschöpfung zu geben. Das war der Chicago-Plan, den wir bereits der vergangenen Woche an dieser Stelle diskutiert haben. Irving Fisher, der es damals erarbeitet hat, argumentierte, durch das Vollgeld würden Konjunkturzyklen deutlich verkürzt werden und Bankruns nicht mehr stattfinden und zugleich ließe sich so die Staatsverschuldung drastisch reduzieren. Wie bereits letzte Woche gesagt, hat eine Studie des Internationalen Währungsfonds aus dem Jahre 2012 bereits nahegelegt, dass dieser Plan gut funktionieren könnte. Martin Wolf beschreibt das so.
Hier ist die Skizze des letztgenannten Systems. Erstens würde der Staat, nicht die Banken, sämtliches Transaktionsgeld schaffen, so wie er heute Bargeld schafft. Kunden wären Eigentümer des Geldes auf Transaktionskonten und würden den Banken eine Gebühr für deren Verwaltung zahlen. Zweitens könnten Banken Anlagekonten anbieten, die Kredite vergeben würden. Sie könnten jedoch nur tatsächlich von Kunden investiertes Geld verleihen. Sie könnten solche Konten nicht aus dem Nichts schaffen und würden so zu den Intermediären, für die sie heute fälschlicherweise gehalten werden. Drittens würde die Zentralbank bei Bedarf neues Geld schaffen, um inflationsfreies Wachstum zu fördern. Entscheidungen über die Geldschöpfung würden wie bisher von einem von der Regierung unabhängigen Ausschuss getroffen. Schließlich könnte das neue Geld auf 4 mögliche Arten in die Wirtschaft gepumpt werden. Zur Finanzierung staatlicher Ausgaben anstelle von Steuern oder Krediten. Für direkte Zahlungen an die Bürger, zur Tilgung ausstehender öffentlicher oder privater Schulden oder neue Kredite über Banken oder andere Intermediäre zu vergeben. Alle diese Mechanismen könnten und sollten so transparent wie gewünscht gestaltet werden.
Wolf spricht sich ungewöhnlich deutlich für diesen Systemwechsel aus.
Der Übergang zu einem System, in dem die Geldschöpfung und Finanzintermediation getrennt sind, wäre machbar, wenn auch komplex. Er würde jedoch enorme Vorteile mit sich bringen. Es wäre möglich, die Geldmenge zu erhöhen, ohne die Menschen zu übermäßiger Kreditaufnahme zu ermutigen. Es würde dem Too-Big-to-Fail-Prinzip im Bankensektor ein Ende setzen. Außerdem würde die Seniorage die Vorteile der Geldschöpfung auf die Öffentlichkeit übertragen.
Auch in Deutschland gibt es Befürworter für einen Systemwechsel. Einer der bekanntesten Vertreter der Vollgeldtheorie ist Professor Josef Huber, mit dem ich mich bereits in Folge 106 zu einem Gespräch verabredet hatte. Zeit also für ein BTO-Refresh.
In unserem Land wird gerade viel über die Zukunft des Standorts diskutiert. Oft geht es dabei um verpasste Chancen, verflogene Trends oder einfach darum, dass wir zwar gute Ideen hatten, aber andere damit inzwischen das Geld verdienen. Dabei übersehen wir oft, dass es bei uns neben jeder Menge Hidden Champions im Mittelstand auch große Wachstumstreiber gibt. Einer dieser Motoren ist die Kosmetikindustrie. Sie gehört zu den dynamischsten Branchen weltweit. Wusstet ihr, dass von den weltweit Top 7 Kosmetikunternehmen 5 aus Europa kommen? Deutschland führt in dieser Sparte den europäischen Markt an. Die L'Oréal-Gruppe produziert seit über 60 Jahren in Karlsruhe jährlich 320 Millionen Made-in-Germany-Produkte für 35 Länder. Das Headquarter für die Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Düsseldorf. Die Logistik- und Distributionszentren in Muggensturm und Mönchengladbach, die zu den weltgrößten L'Oréal-Fabriken gehörende Produktion in Karlsruhe, zeigen L'Oréals Exzellenz in einer Zukunftsindustrie. Außerdem ist Deutschland L'Oréals größter Markt in Europa. Aber was bedeutet das konkret? Jeder L'Oréal-Arbeitsplatz schafft über 13 weitere Jobs in Deutschland, insgesamt 36.000. Die L'Oréal-Gruppe kombiniert dabei wirtschaftlichen Erfolg mit klarer Zukunftsgestaltung. L'Oréal ist laut dem Wirtschaftsmagazin Fortune Europas innovativstes Unternehmen, das einzige weltweit mit 9-mal AAA-Rating für Nachhaltigkeit und über 50% Frauen in der Führung bei null Gender Pay Gap. Das ist nicht nur ein Statement, das ist Realität. Mehr Informationen gibt es auf l'oreal.de, auf LinkedIn oder in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Huber kommen, noch dieser Hinweis. Als BTO-Hörer sind Sie ja an Wirtschaft und Finanzen interessiert. Da ist das Handelsblatt sicherlich für Sie eine interessante Lektüre. Es gibt zurzeit das Jahresabonnement mit 30% Rabatt. 12 Monate lang haben Sie Zugriff auf alle Inhalte und können natürlich auch so meine wöchentliche Kolumne lesen, die jeden Montag erscheint. Das Angebot finden Sie unter handelsblatt.com/BTO30 und weitere Informationen gibt es natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Josef Huber.
Josef Huber ist ein deutscher Ökonom und Sozialwissenschaftler. Huber studierte Soziologie in Heidelberg und Bochum sowie Ökonomie und Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Nach seiner Habilitation im Jahr 1981 war er als Publizist und Politikberater für in- und ausländische Adressen tätig, ehe er 1992 den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Umweltsoziologie an der Martin-Luther-Universität in Halle erhielt. Er entwickelte das geldwirtschaftliche Konzept eines Vollgeldsystems.
Sehr geehrter Herr Professor Huber, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, schönen guten Tag.
Professor Huber, Sie beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit unserer Geldordnung. Vielleicht können Sie am Anfang unseren Hörern kurz erläutern, wie sie heute funktioniert.
Ja, eigentlich sagt man, wir hätten ein zweistufiges Geldsystem. Das heißt, die erste Stufe, das ist die Zentralbank. Das Geld der Zentralbank, also vor allem in Form des Bargeldes, es gibt auch noch ein Buchgeld der Zentralbank, das benutzen vor allem die Banken. Das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe, das ist das Buchgeld der Banken, das sogenannte Giralgeld, also die Guthaben auf Girokonten, die wir für den bargeldlosen Zahlungsverkehr benutzen. Also man sagt auch Giralgeld, man sagt inzwischen auch sehr immer häufiger, das ist Bankengeld im Unterschied eben zum Zentralbankgeld. Und das ist im Prinzip weiterhin der Fall, aber heute, seit etwa einem halben Jahrhundert, hat sich die Sachlage in zweierlei Hinsicht wirklich grundlegend verändert. Und zwar, während früher das Zentralbankgeld, insbesondere das Bargeld in früheren Zeiten, war eine größere Geldmenge als das Bankengeld oder zumindest in etwa gleich groß noch bis in die 1960er Jahre hinein in Europa. Und das hat sich nun dahingehend verändert, dass das System heute vom Bankengeld dominiert wird. Und zwar in einer Größenordnung von, je nachdem, wie man zählt und welches Land man betrachtet, das Bankengeld sind heute 90% bis 97% des umlaufenden Geldes, der sogenannten Geldmenge M1. Das ist also das Bargeld und das Bankengeld zusammen. Und davon ist das Giralgeld der Banken weit über 90% und nur der Rest ist noch Bankengeld. Das hat natürlich große Auswirkungen für die Geldpolitik und für die Funktionsweise des Systems und von zunehmender Wichtigkeit heute, es ist noch eine dritte Stufe hinzugekommen und zwar schon seit den 1970er, 80er Jahren in Form der Geldmarktfondsanteile, die faktisch als Geld fungieren heute, und zwar in sehr großem Umfang. In einem Umfang in den USA bis zum 2,5-fachen der normalen umlaufenden Geldmenge. Das wird vor allen Dingen benutzt von institutionellen Finanzakteuren an den Finanzmärkten. Im Publikum wird es weniger benutzt, aber das ist ein sehr, sehr großer Zahlungsmittel, de facto Geldbestand. Dann gibt es alle möglichen elektronischen Gelder, die aber noch keine große oder überhaupt keine große Rolle spielen. Aber was jetzt aufgekommen ist und mit Sicherheit die Zukunft des Geldwesens überhaupt sehr stark prägen wird, das sind die heute noch sogenannten Kryptowährungen. Und darunter uns insbesondere die sogenannten Stablecoins. Stablecoins, die heißen so, weil die in einem stabilen Verhältnis an die offizielle Währung gebunden sind. Und diese Stablecoins, also die sind gerade sehr stark im Aufwind. Und die werden in der Regel 1:1 gegen Bargeld eingetauscht und zirkulieren dann aber in einem eigenen Kreislauf. Und das macht die ganze Sache inzwischen doch sehr komplex und eigentlich nicht mehr recht steuerbar.
Jetzt gleich, bevor wir auf die Probleme der Komplexität und der Steuerbarkeit kommen, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Also Sie haben im Prinzip gesagt, das Bankengeld ist dominierend geworden. Das müssen wir wissen, oder wir wissen gemeinsam ja, und die Hörer wissen es meistens jetzt auch, dass dieses Bankengeld ja letztlich durch Kredite in die Welt kommt. Die Banken schaffen das Geld durch die Kreditvergabe. Und das ist für mich die Frage so ein bisschen, wieso kam es eigentlich zu diesem großen Anstieg? Weil Sie gemeint haben, 60er Jahre war das Verhältnis 1:1, heute ist das Verhältnis 9:1. Deshalb die Frage, was ist da passiert und ist diese Kreditvergabe als solche problematisch zu sehen, oder sagen Sie, nee, eigentlich ist es ja nur ein Beweis dafür, dass das System eigentlich funktioniert hat?
Ja, das ist in sich eine ziemlich komplexe Frage. Also gekommen ist, dass die ganze Entwicklung eine sehr starke Triebfeder war, einfach die technische Entwicklung, nicht? Also schon die Telegrafie, da hat das schon angefangen und dann insbesondere das Telefon und Telefax und dann auch noch das Internet danach. Also durch diese Möglichkeiten haben die Möglichkeiten der technischen Übertragung von Informationen und dann eben auch von Geldinformationen, von Buchgeldbeständen und so weiter. Das hat die Sache sehr beschleunigt, sehr, sehr viel effizienter und auch bequemer gemacht für alle Beteiligten. Und man ist also immer mehr dazu übergegangen, auch im Kleinteiligen, also auch bei den Kleingeldbenutzern, bargeldlos zu bezahlen und bargeldlos bezahlen in der Masse des Publikums, das heißt Bankengeld benutzen, Giralgeld der Banken benutzen, nicht? Während das Bargeld in seiner Bedeutung zurückgegangen ist, ist subjektiv nicht so erlebbar, weil man im Alltäglichen noch immer ein bisschen Kleingeld in der Tasche hat und man denkt also, das sei noch sehr verbreitet. Aber in dem Geldbestand nachgemessen und in den großen Geldströmen nachgemessen, ist eben das Bargeld einfach durch das Nutzungsverhalten eben sehr stark zurückgegangen. Der Bankenkredit spielt dabei natürlich eine Rolle. Also das ist eigentlich schon seit über 100 Jahren, hat man festgestellt, dass neues Geld entsteht, und zwar sowohl bei den Zentralbanken wie auch bei den Banken, im Zusammenhang mit einer Kreditausstellung. Man spricht da, ich glaube, eher metaphorisch, aber bildlich von Kreditgeld und Schuldengeld. Und das wurde bereits, die Theorie der Kreditgeldschöpfung, das hat sich bereits in den 1880er, 90er Jahren entwickelt. Und der Sachverhalt, der daran problematisch sein kann und sich auch als problematisch herausgestellt hat, ist der, dass dadurch die Möglichkeiten der sogenannten bruchteiligen Reserve, des Fractional Reserve Banking, das gab es auch schon seit Jahrhunderten, aber das hat sich in sehr, sehr großem Maßstab entwickeln können, vor allen Dingen in den letzten 100 bis 150 Jahren. Das führte dazu, dass die, wenn also eine Bank Guthaben in ein Konto schreibt, damit wird Buchgeld geschaffen, also in Auszahlung eines Kredits. Das gilt als Auszahlung auch rechtlich. Die Gerichte sagen, wenn jemand eine Gutschrift auf dem Konto bekommt, damit ist ein Kredit ausbezahlt. Es wird nicht verlangt, dass Zentralbankgeld in Form von Bargeld ausbezahlt wird. Also die Gutschrift auf Konto gilt als Auszahlung des Kredits. Und dieses Geld hat vorher nicht existiert und das wird dadurch geschaffen. Aber die Deckung dieses Bankengeldes bei den Banken durch Zentralbankgeld, früher auch Gold oder ähnliches, geldnahe Vermögenswerte und ähnliches, die ist im Laufe der Zeit immer weiter zurückgegangen. Und diese bruchteilige Deckung des Bankengeldes, und das schafft, wenn sobald der Normalbetrieb auch nur im leisesten gestört wird, kann das und tut es auch in der Regel, erzeugt Liquiditätsprobleme bei den Banken und dann ist Bankenkrise und dann kann es kritisch werden. Und das ist an und für sich die Achillesferse des bestehenden Geldsystems, dass die geschaffenen Geldwerte nicht mehr gedeckt sind. Nicht? Also solange es funktioniert, funktioniert es. Aber wenn leiseste Zweifel aufkommen an der Seriosität und an der Solvenz der Geldemittenten, und dann wird es kritisch. Und das ist die Grundproblematik, die das praktisch der Löwenanteil des heutigen Geldes in Form von Bankengeld, aber auch von neuen Geldersatzmitteln wie eben diesen Geldmarktfondsanteilen und jetzt diesen Kryptowährungen, die sind nicht durch Zentralbankgeld, durch vollwertiges, durch unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel gedeckt. Und das ist eigentlich das Grundproblem, wenn.
Ja gut, es gab ja die, glaube ich, soweit ich mich erinnere, die Notenbanken wurden ja gegründet, die Zentralbanken wurden ja damals gegründet in England, aber auch in den USA, eigentlich ja vom Privatsektor genau als Antwort darauf. Also ich erinnere mich, dass die eigentlich geschaffen wurden, damit im Falle einer Bankenkrise diese Zentralbank dann einspringt und die Banken rettet. Ich meine, in England gab es ja diesen berühmten Grundsatz, nicht, wenn eine Bank Liquiditätsprobleme hat, dann kann sie gerettet werden, solange sie nur Liquiditätsprobleme hat und nicht insolvent ist. Und das natürlich auch dann zu Strafzinsen, damit sie sich diszipliniert und möglichst sowas nicht passiert. Das waren diese goldenen Regeln. Das war ja eine Antwort des Privatsektors auf die Risiken, die sich aus dieser Geldschöpfung ergeben.
Ja, seit wann die nun so war, weiß ich nicht. Also in meiner Geschichtslesung ist die Bank von England, also als Zentralbank, das war sie damals noch gar nicht, ist geschaffen worden Ende des 17. Jahrhunderts, um dem Staat Papiergeld zu verschaffen. Also die Staatskasse war praktisch mal wieder pleite und brauchte dringend Geld. Und dann dadurch wurde diese Bank von England gegründet als Privatunternehmung, um eben mit einem gewissen Deckungsstock an normalem Silbergeld und Goldbarren ein Mehrfaches davon als Banknoten ausgeben zu können und dadurch eben auch den damaligen Krieg der englischen Krone zu finanzieren. Das war meines Wissens eigentlich der Ursprung. Und es war dann schwierig in den Folgezeiten, bis Anfang des 9., der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gab es ja eine private Banknotenerzeugung, eben auch auf einer Bruchteilbasis von Silbergeld und Gold. Und das führte immer wieder zu Problemen, eben zu Liquiditäts- und Solvenzproblemen der Banken und auch zu Funktionsproblemen, weil die Banken untereinander ihre privaten Geldzettel nicht immer anerkannt haben. Das war also ein unstetes und unsicheres Geschäft. Und dann hat man erstmal den Goldstandard eingeführt, um sicherzugehen, dass keine Banknoten in Umlauf kommen, die nicht durch Gold gedeckt sind. Und das hat bedeutet, dass ausgehend von England bei der Bank von England wurde praktisch der Goldstandard in neuer Form eingeführt. Und es gab das Banknotenmonopol der Zentralbanken seither. Die privaten Banknoten wurden im Verlauf von fast einem Jahrhundert ausgeschleust. Und das Banknotenmonopol der Zentralbank trat an die Stelle und damit die Banknoten da auch keine schlechte Politik machen und das nicht missbrauchen, wurde bestimmt, die Banknotenschöpfung der Zentralbank muss an einem bestimmten Goldstock gebunden sein. Und das war eigentlich die noch bis praktisch in Anfang des 20. Jahrhunderts, das war ja die offizielle Vorstellung, wie ein Geldsystem aussehen sollte. Die Wirklichkeit ist ja immer ein bisschen buntscheckiger. Und das ließ sich so nicht aufrechterhalten. Und die private Geldschöpfung ist ja als Banknotenschöpfung ist ja noch jahrzehntelang weitergegangen. Im Deutschen Reich noch, ich glaube, bis 1908 oder 9 und in den anderen Ländern vergleichbar. Und man hat auf den Goldstandard immer wieder lockern beziehungsweise teilweise suspendieren müssen. Und das geschah dann auch wieder in den 1920er, 30er Jahren. Und danach hat man dann den Goldstandard endgültig aufgegeben. Und bis haben wir weiterhin das Zentralbankgeld als das Basisgeld oder die Geldbasis der ganzen Ordnung. Aber im Prinzip können jetzt auch die Zentralbanken und alle anderen privaten Geldemittenten, im Prinzip können sie so viel Geld erzeugen, wie ihnen gut dünkt, nicht?
Es gibt genau, das machen sie ja auch.
Ja,
das ist ja das,
ja.
Was, das machen sie auch. Und jetzt kann man natürlich sagen, na gut, also aus Sicht der Wirtschaft ist es doch gut, wenn Geld erzeugt werden kann. Da gibt es keine Geldknappheit, weil ich glaube, vielleicht haben wir da Konsens, dass ja bei dem Thema mit dem Goldstandard ja immer Geldknappheit auch ein Thema war. Und das hat man ja nicht mehr. Man kann ja im Prinzip, wenn Geld benötigt wird und man kreditwürdig ist, bekommt man ja das Geld. Wieso glauben Sie denn, und Sie sind ja ein anerkannter Kritiker des jetzigen Geldsystems, dass wir etwas ändern sollten?
Naja, dadurch, dass das Geld, an Geld herrscht kein Mangel mehr. Das moderne Geld hat ja keine Goldbindung mehr und der Punkt, also es ist ein reines, wie man sagt, Zeichengeld geworden oder man sagt auch Fiat-Geld, angelehnt an diese Formel. Nicht in der Genesis, in der Bibel heißt es Fiat Lux, es werde Licht, und daran angelehnt die Begriffsbildung Fiat-Geld. Also ich habe da ein bestimmtes Zeichen oder ein bestimmtes Token, wie man auch sagt, und dieses Token, das sei jetzt Geld, so. Und man sagt ja auch, es kann im Prinzip jeder schaffen, und das entspricht ja nicht ganz der Realität. Also schaffen können das nur diejenigen, die dazu befugt beziehungsweise faktisch in einer Stellung sind, in einer Finanzposition, wo man ihnen das dann auch abnimmt. Für die Bank trifft das zweifellos zu, auch für andere neue Finanzkorporationen. Und die Entwicklung hat sich einfach so dargestellt, wenn Geld so leicht herstellbar ist, dann entsteht eine Tendenz eben, also ziemlich locker damit umzugehen. So, nicht? Und es ist insbesondere eben seit der definitiven, auch offiziellen Beendigung jeglicher Goldbindung, auch nur indirekt seit 1971, als der amerikanische Präsident Nixon eben die Ablösung, die Loslösung des US-Dollars von irgendeiner Art von Goldbindungsvorstellung verkündet hat. Und seither, das setzte eben eine Entwicklung ein, dass wir haben seither leichtes Geld. Und es ist eine Tendenz zur sehr expansiven Geldmengenerzeugung. Und das hat zu folgenden Entwicklungen geführt, seit etwa um 1980, plus minus 5 bis 10 Jahre, ist also Geld als Fremdkapitalangebot immer reichlicher vorhanden gewesen, mit der Folge, dass die Zinsen und die Preise sehr stark gesunken sind. Und im Gegenzug dazu, wenn Geld immer billiger wird, dann kann man sehr leicht Geld aufnehmen, um sich eben Eigenkapital zu erwerben, Vermögenstitel zu erwerben, sei das in Form von Immobilien oder in Form von Aktien und anderen Wertpapieren und überhaupt Finanztiteln, Finanzmarkttiteln. Und das hat dann eben doch sehr massive Züge angenommen. Ich will ein Beispiel nennen. Im Zeitraum vor der letzten großen Bankenkrise 2008, also von 1990 bis 2008, da hat, ich gucke hier mal auf den Zettel, dass ich die Zahlen sehe, da hat in Deutschland, ist das reale Bruttoinlandsprodukt um rund ein Viertel gewachsen, also um 25%. Also genauer waren es 23, noch was. Also sagen wir 25%. Das nominale Bruttoinlandsprodukt, also da, wo die Inflation, die Verbraucherpreisinflation mit drin ist, das ist um 50% gewachsen. Aber die Geldmenge, die als Bankengeld und als den Bargeld, das noch vorhanden ist, das ist um 200% gewachsen, ja. Also 25% reales Wachstum, 50% mit Inflation drin und 200%, ja. Wofür ist dieser große Rest zwischen den 50% mit Inflation, also Verbraucherpreisinflation, und wofür ist diese große Kluft in der Gesamtgeldmengenentwicklung, wofür wurde das gebraucht, wofür wurde das geschaffen? Und da muss man eben sehen, das ist geschaffen worden, heute nennt man das Finanzialisierung. Also es ist in einem sehr großen Umfang eine Finanzwirtschaft entstanden, die sich vor allen Dingen, sagen wir mal, der Vermögensverwaltung widmet oder dem Investmentbanking. Und ein Großteil dieses Geldes geht eben nicht direkt in Finanzierungen der Realwirtschaft, sondern es sind gleichsam selbstbezügliche Finanzmarkttransaktionen, und die natürlich teilweise die Realwirtschaft tangieren. Und die Folge davon ist also die Inflation ist halt ja immer zurückgegangen. Aber was wir stattdessen bekommen haben, ist eine immense sogenannte Asset-Inflation. Das heißt, eine Inflation der Vermögenspreise, in Verbindung damit auch eine gewaltige Mengenausdehnung von Finanztiteln. Und die letzte Welle dieser Entwicklung, die wir da erlebt haben, das sind eben wiederum ausgehend von den USA, aber dann auch der ganzen Welt, auch in Europa, das ist praktisch die Finanzialisierung der Immobilien und damit auch des Wohneigentums, der Häuser, damit auch der Mieten, die nun eben nicht mehr nur Teil der Realwirtschaft sind, sondern das wurde immens überlagert. Das ist nun Gegenstand einer Finanzmarktgeldanlage. Und daraus resultieren schon sehr problematische Entwicklungen, die also einmal entsteht Blasenbildungen, immer wieder Blasenbildungen, die früher oder später an ihre Grenzen stoßen und sich dann in mehr oder weniger großen Krisen, in Bankenkrisen, Staatsschuldenkrisen, Immobilienmarktkrisen und so weiter entladen. Und es führt eben auch dazu, dass die Einkommens- und Vermögensungleichheit, besonders eben seit dem genannten Umbruchszeitraum der 1970er, 80er Jahre seither, also bis dorthin ist die Ungleichheit der Einkommen und Vermögen relativ zurückgegangen. Und seither hat das wieder sehr stark zugenommen. Und das hat sicherlich auch mit dieser, ja, wie soll ich das nennen, also salopp gesprochen, mehr oder weniger freihändigen Geldschöpfung zu tun, die eben nach eigenem Gutdünken der Akteure in die betreffenden Aktivitäten hineinfließt. Und da ist eben dann doch auch manches aus dem Ruder gelaufen. Es ist ja auch so gekommen, bis in die 1930er Jahre, wenn da Banken selbst in bilanzielle Schieflagen geraten sind, also wenn eine Phase der Überkreditierung und Überschuldung stattgefunden hat über 10, 20, 30 Jahre, es dann zu einer größeren Finanzkrise kam, der berühmte Schwarze Freitag 1929 und die darauf folgende große Wirtschaftsdepression. Davor gab es auch immer wieder Finanzkräche und da gab es sehr viele Bankrott, gerade im Bank- und Finanzwesen. Damals wurde niemand gerettet. Nicht wahr? Wenn das Darwin jemanden getroffen hatte, dann sind die Banken eben bankrott gegangen. Und das hat sich geändert praktisch seit der großen Depression der 1930er Jahre. Da war bereits das Bankengeld eben so bedeutend geworden, dass man das nicht mehr einfach geschehen lassen konnte. Man sah dann, also das brachte ganze Gesellschaften in den Niedergang, gewaltige Arbeitslosenzahlen, politische Verwerfungen, und dann hat ein Prozess eingesetzt, dass Staat, Regierung und Zentralbanken angefangen haben, heute sogenannte systemische Banken zu stützen. Einfach um Schlimmeres zu verhindern, weil das Bankengeld systemisch so dominant geworden, dass man die Banken retten muss, wenn etwas schief geht. Und so haben heute die Banken, sind die Zentralbanken selbst immer mehr zur Bank der Banken geworden, und es führt heute auch zur Politik der quantitativen Lockerung, gab es damals schon im Verlauf der 1930er Jahre. Und von Staats wegen, der Staat übernimmt die Garantie des Bankengeldes in sehr großem Umfang, in Deutschland bis zu 100.000 Euro je Kunde bei einer Bank. Und vom Konkurs bedrohte systemisch relevante Banken bekommen vom Staat eine Rekapitalisierung. Und dadurch ist dieses eigentlich private Schiralgeld der Banken, hat faktisch einen parastaatlichen Status erlangt. Und das ist auch eine ordnungspolitische, eine sehr problematische Entwicklung, denn wie kommt ein privater Geldemittent dazu, seine Sache vom Staat garantiert zu bekommen, während alle anderen sich praktisch dem unternehmerischen Risiko ausgesetzt sehen, jedenfalls in sehr viel stärkerem Maße. Also das kann man ja dann eigentlich gerade, was das Bankengeld und das Bankengewerbe angeht, kann man da eigentlich nicht mehr von einer freien Marktwirtschaft sprechen, wenn die ganze Sache letzten Endes parastaatlichen Charakter hat und eigentlich nur auf diese Weise auch existieren kann. Denn hätten die Zentralbanken, würden die sich nicht ständig als Refinanziers der Banken betätigen und gäbe es diese Staatsgarantien nicht, dann wäre das Bankengeld meines Erachtens spätestens mit den 1930er Jahren verschwunden. Aber wir haben es weiterhin, nicht?
Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, ich finde, dieses Thema, man muss ja, wenn man im Kapitalismus gehört, eigentlich Chancen und Risiko zusammen. Und wir haben jetzt im Prinzip in einem Sektor zu tun, wo das Risiko übernommen wird von der Allgemeinheit und die Chance privatisiert bleibt. Also insofern folge ich der Kritik. Vielleicht auch noch ein Aspekt, was Sie schön geschildert haben, den Zusammenhang zwischen eben dieser Giralgeldschöpfung, der Bankengeldschöpfung und den Vermögenswerten. Das hat man sehr schön gesehen, in den 30er Jahren übrigens auch, weil die Ungleichheit in den USA war vor dem Börsenkrach 1929 so hoch wie jetzt im Prinzip. Jetzt ist es ein bisschen höher und dazwischen war deutlich tiefer. Das heißt, damals war es im Prinzip ein bankenkreditgetriebener Boom, heute ist er das. Und ich fand es immer sehr interessant, dass eben die Kritiker dieser Vermögensverteilung, nehmen wir mal Thomas Piketty, eben das Geldsystem überhaupt nicht erkennen als ein treibender Faktor. Das traut bei ihm gar nicht auf. Ich habe es im Buch einmal in kleinen Büchern besprochen und er sieht das Thema Schulden und Geldsystem überhaupt nicht. Also er schaut auf das Symptom im Prinzip ohne die Ursache zu sehen. Die Frage, die sich natürlich jetzt ergibt, ist, wir haben Konsens, es ist ein System, was im Prinzip Assetblasen treibt, es ist ein System, was Finanzkrisen immer wahrscheinlicher macht, es ist ein System, was quasi auch immer mehr Rettungsnotwendigkeiten vom Staat und von den Notenbanken erfordert. Das hier haben wir auch sehr schön gesehen, auch wieder vor Corona oder mit Corona. Nur, was sollen wir jetzt machen? Ich glaube, wir sind jetzt in so einem Weg, wo wir, das habe ich auch im Podcast mit anderen Gesprächspartnern auch diskutiert, wir sind so an einem Punkt angelangt, wo, glaube ich, zunehmend erkannt wird, wir können den Weg nicht weitergehen, wir müssen den Weg anders gehen. Was würden Sie denn vorschlagen, wie wir unser Geldsystem reformieren?
Ja, aus meiner Sicht müsste das Zentralbankgeld wieder eine dominantere Stellung bekommen. Denn der Punkt, also das, was wir gerade besprochen haben mit der Blasenbildung und Krisen und Krisenneigung, das hat ja seine Ursache auch darin, dass die herkömmliche Geldpolitik durch Zentralbankzinsen, das ist immer weniger wirksam. Also ich will nicht sagen, es sei wirkungslos geworden. Im Interbankenmarkt spielt das durchaus noch eine bedeutende Rolle. Aber insgesamt ist eben die Zinspolitik der Zentralbanken hat ihren Steuerungseffekt eigentlich verloren. Die Geldpolitik herkömmlicher Art kann nicht mehr wirksam betrieben werden. Deswegen haben wir auch diese massiven Offenmarktinterventionen der Zentralbanken. Das funktioniert natürlich noch. Aber das ist natürlich, salopp gesagt, so was Ähnliches wie Mengenpolitik mit dem Vorschlaghammer, nicht? Das wirkt, aber es hat natürlich auch eine Menge Nebenwirkungen und Stichwort wiederum Assetinflation. Also kurz gesagt, die Rolle des Zentralbankgeldes muss wieder aufgewertet werden. Und wir fassen das zusammen eben unter dem Begriff des Vollgeldes und dieses Vollgeld ist Zentralbankgeld, nicht? Vollgeld heißt unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist die Definition von Vollgeld. Man kann sich das auch als vollgültiges Geld oder vollwertiges Geld, Basisgeld eben, nicht? Und das muss wieder mehr werden. Nun ist das Problem, dass ja die Bargeldnutzung deutlich zurückgeht. Das ist ein Prozess, der sozusagen von alleine geschieht und also mehr oder weniger von alleine. Es ist Frage des Nutzerverhaltens. Und an und für sich käme es darauf an, jetzt, man bräuchte neues Geld, ein Vollgeld neuer Art. Und das zeichnet sich eben heute ab als digitales Zentralbankgeld, das in den Umlauf kommen soll. In China ist man damit am weitesten vorangeschritten. Die wollen digitales Zentralbankgeld schon zur Winterolympiade 22, also nächstes Jahr, einführen. Die Pilotprojekte dort sind sehr weit fortgeschritten. Und in Amerika und in Europa und anderswo auf der Welt rechnet man also mit einem Einführungshorizont von etwa 5 Jahren von heute aus gerechnet, also Mitte der 2020er Jahre, soll eben das digitale Zentralbankgeld, man kann auch sagen digitales Vollgeld kommen, in in Ersatz des im Schwinden begriffenen herkömmlichen Bargelds. Und das wäre praktisch eine Vollgeldreform, eine schrittweise Vollgeldreform. Man hat ja zuerst daran gedacht, eine Vollgeldreform per Stichtag durchzuführen, indem man das gesamte Bankengeld durch eben Zentralbankgeld, digitales Zentralbankgeld ersetzt. Aber realistischerweise, das wird so nicht laufen. Und wenn man sich wiederum einen Blick in die Geschichte macht, dann stellt man fest, dass es ja schon wiederholt solche Gezeitenwechsel gegeben hat in der Zusammensetzung des Geldangebots. Und das waren immer Prozesse, die über viele Jahrzehnte hinweg gelaufen sind, nicht? Also überhaupt zuerst die Einführung von Banknoten als Privatbanknoten und dann die Ersetzung eben durch Zentralbanknoten, dann aber die Heraufkunft des Buchgeldes der Banken, des Schalgeldes, des Bankengeldes. Das sind solche Gezeitenwechsel, wo ein dominantes Geld das andere abgelöst hat und das hat jeweils doch etliche Jahrzehnte, ja tatsächlich auch bis zu einem Jahrhundert gedauert. Und ich denke, das wird auch jetzt mit dem Übergang vom Bankengeld zur Dominanz eines neuen Vollgeldes, das wird auch ein längerfristiger Prozess sein, aber er hat schon eingesetzt.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz, wenn Sie sagen, hat schon eingesetzt. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen da tiefer einsteigen. Also ich habe, also meine Sicht der Welt, das wissen meine Hörer auch sehr gut, ist ja so ein bisschen, wir haben es zu tun mit einer Welt, in der zu viele Schulden sind. Also die Banken haben die Geldschöpfung übertrieben. Sie haben es auch sehr schön dargelegt und das eben vor allem für unproduktive Zwecke, also für Finanzgeschäfte, für Spekulation, für den Erwerb von Vermögenswerten, Stichwort Assetpreisinflation. Mhm. Und diese hohe Schuldenlast hat ja realwirtschaftliche Implikationen. Wir sehen geringes Wachstum, wir sehen geringe Produktivitätsfortschritte, wir sehen zunehmende soziale Spannungen. Das heißt, es gibt eine Notwendigkeit, irgendwie mit diesen Schulden umzugehen. Das sind ja nicht nur Staatsschulden, das sind ja vor allem auch private Schulden. Und da gab es doch in den 30er Jahren schon von Irving Fisher diesen Vorschlag, des Chicago-Plan im Prinzip. Ich vereinfache es mal so ein bisschen, im Prinzip durch eine Umstellung auf ein Vollgeldsystem. Zumindest habe ich das so verstanden. Sie werden mich gleich korrigieren, wenn ich es falsch verstanden habe. Quasi einmalig quasi alle Schulden zu monetarisieren und so die Schulden aus der Welt zu schaffen. Also quasi ein Neustart der Geldordnung eben auf Knopfdruck verbunden mit der Möglichkeit eben auch Schulden loszuwerden. Und da gab es eben auch vor ein paar Jahren ein Paper von einigen Mitarbeitern des Internationalen Währungsfonds, die das durchgerechnet haben, diesen Chicago-Plan, und wiederum, es war mein Verständnis, zu der Aussage kam, also er würde nicht nur funktionieren, sondern er würde wirklich sehr gut funktionieren und würde wirklich helfen, Staatsschulden, aber auch Privatschulden maßgeblich zu reduzieren. Meine, stimmt diese Einschätzung erst einmal? Und wenn diese Einschätzung stimmt, wäre es denn nicht unter Umständen ein Argument zu sagen, wir warten jetzt nicht einfach 100 Jahre, bis das Geldsystem sich ändert, sondern wir forcieren diesen Wandel, damit wir unser Schuldenproblem auch lösen?
Ja, also diese Idee von Irving Fisher und anderen amerikanischen Ökonomen der 30er Jahre, das nannte sich 100% Geld, also der 100% Plan. Und die Idee war eben, die, wie vorhin erwähnt, die nur zum Bruchteil vorhandene Vollgelddeckung des Bankengeldes auf 100% aufzustocken. Das würde ja de facto bedeuten, dass Banken ihr Kreditvolumen nur noch ausdehnen können, in dem Maße sie also zu 100% ihre Sache in Zentralbankgeld gedeckt hätten. Das war die Idee dahinter. Das ist auch plausibel, aber meines Erachtens, also es entspricht einer der vor 100 Jahren vorhanden gewesenen Buchgeldwirtschaft, um es mal so auszudrücken. Da war das ein plausibler Gedanke. Ich glaube, er hat gewisse technische Probleme, denn man muss sicherstellen, dass mit der Übertragung von Giroguthaben dann eben auch die entsprechenden Zentralbankguthaben übertragen werden, und zwar nicht einfach in einen Sammelpool irgendeiner Bank, sondern das müsste dann praktisch zu den individuellen Konten zugerechnet werden. Das sicher ist, dass die zu 100% gedeckt sind. Also das ist schon vom Technischen her ein bisschen eine komplizierte Sache. Und das Geldwesen heute verändert sich ja auch dahingehend, dass von der technischen Seite her das Geld der Zukunft, das ist kein herkömmliches Buchgeld der Banken mehr, sondern das wird natürlich verbucht werden und bilanziert werden, aber das Geld selbst, das werden digitale Tokens sein. Nicht so wie man in der Vergangenheit hatte man ein stoffliches Bargeld im eigenen Geldbeutel oder in der Tasche. Und so ist eben auch das Geld der Zukunft ein digitales Token, das elektronisch verarbeitet wird. Und wir haben es dann sozusagen in einer elektronischen Geldbörse oder in einer digitalen Geldbörse, in einem Geldträger als Software-Applikation auf dem Computer oder auf dem Mobilphone. Und das sehe ich eigentlich als die Vollgeldform auch der Zukunft. Denn es bedeutet, dass das Geld unter den Geldinhabern direkt übertragen wird. Nicht so, wie das Bargeld früher von Hand zu Hand fließt, also bildlich gesprochen. So fließt dann eben auch, fließen die digitalen Tokens heute schon bei den Kryptowährungen. Das geht also praktisch von einem digitalen Brieftasche in die nächste, ohne dass hier Banken oder andere Zahlungsdienstleister Buchgeld verrechnerisch da vermitteln, nicht monetär vermitteln. Das ist eine sehr radikale, von der technischen Seite her wird es eine sehr radikale Umstellung sein. Ich will auf die Schulden zurückkommen. Es ist in der Tat, es ist ein Problem mit den Schulden, denn Überschuldung ist ein Problem, selbstverständlich, aber es ist auch ein Problem, Schulden zu sehr zurückzufahren, denn im heutigen Geldsystem entsteht Geld nur und ausschließlich nur, wenn jemand bei Banken Kredit aufnimmt und wenn beziehungsweise die Banken bei der Zentralbank. Und in dem Moment, man die Schulden bei Banken und die Banken bei der Zentralbank, in dem Moment diese Schulden getilgt werden, wird damit praktisch auch Geld gelöscht. Das Geld verschwindet. Das Geld entsteht mit Kredit und einem Schuldverhältnis und wird der Kredit getilgt und das Schuldverhältnis bereinigt, dann ist damit auch das in diesem Zusammenhang erzeugte Geldmenge ist gelöscht, ist verschwunden. Und das ist nicht ungefährlich. Also wenn man das dann praktisch übertreibt mit dem Schuldenabbau, dann hat man plötzlich eine Geldknappheit. Und das ist auch so eine Schwierigkeit. Und auch aus dem Grunde wäre es dringend nötig, dass eben das Zentralbankgeld der Zukunft, das Vollgeld, auch als schuldenfreies Geld in Umlauf kommen kann. Und das ist möglich, weil die Zentralbank ist ja sozusagen die originäre Geldschöpferin, während alle anderen Geldemittenten mit ihren privaten Zahlungsmitteln, die fußen direkt oder indirekt, fußen darauf. Das wird dann, das ist mehr oder weniger gedeckt, sind dann diese privaten Zahlungsmittel, die wird es wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin geben, hat es ja immer gegeben. Aber entscheidend ist, dass wir im Zentrum des Systems oder im Kern des Geldwesens eben ein möglichst schuldenfreies Vollgeld der Zentralbanken haben. Und das ist dann auch in Krisen bestandssicher. Wenn heute eine Bankkrise entsteht oder Finanzkrise und Banken von Insolvenz bedroht sind, dann müssen sie ja auch deshalb gerettet werden, weil dadurch das Giralgeld der Banken bedroht ist. Ja, das kann verschwinden. Deswegen müssen die Banken ja gestützt werden. Aber wenn sie ein Vollgeld haben, nehmen wir ruhig das alte Bargeld als zur Veranschaulichung. Wenn eine Krise ist, aber ich habe das Vollgeld bei mir zu Hause im Safe, dann kann die Krise tun, was sie will. Mein Geld da, das habe ich. Gutes Geld.
Das haben wir auch gesehen in der Finanzkrise, als die Geldabhebungen sehr stark gestiegen sind. Aber lass mich ganz kurz nochmal da nachhaken. Ich meine, wenn jetzt morgen die EZB mir digitales EZB-Geld, Zentralbankgeld als Bürger anbietet,
ja,
dann habe ich doch überhaupt keinen Anreiz mehr, mein Geld bei der Bank zu lassen, weil ich weiß, dass mein Geld bei der Bank nichts anderes ist als ein Kredit an die Bank und die Bank ist mehr oder weniger sicher. Dann wäre ich doch, wenn ich 100.000 Euro habe, würde ich sagen, okay, ich habe vielleicht eine Garantie vom Staat, aber ich habe ein bisschen mehr, dann kaufe ich doch lieber gleich das Zentralbankgeld. Ich meine, würde nicht die Möglichkeit als Bürger quasi unbegrenzt viel in Anführungsstrichen Bargeld zu halten, nur als in Form von digitalen Token, nicht dazu führen, dass wir alle gemeinsam aus dem Bankensystem flüchten. Ich meine, ich kenne viele Leute, die bei verschiedenen Banken unter den Grenzen bleiben, weil sie dem Banksystem nicht mehr trauen.
Ja, also das sind aber, wie ich schon sagte, Prozesse, die ereignen sich nicht über Nacht. Also es kann sein, also Sie denken so, wie Sie gerade erläutert haben, und ich denke, dass viele andere Menschen, die sich mit Geldfragen befassen, auch so ähnlich denken. Aber ich denke, das geldbenutzende Publikum in der Breite Das denkt so nicht, zumal wenn wir Normalbetrieb haben, also keine Krisenstimmung, keine allgemeine unsicheres Gefühl, wie das mit der Wirtschafts- und Finanzentwicklung weitergeht, dann habe ich als Bankkunde ja überhaupt keinen Grund, mein Geld dort abzuziehen. Das regelt sich dann schon auch oder sollte sich regeln über Zinsen. Aber das ist ja auch wieder der Punkt, den wir schon angesprochen haben. Heute regelt sich nichts mehr über Zinsen, weil wir haben faktisch, wir haben ein unnatürliches Zinsniveau nahe Null, teilweise sogar Negativzinsen. Also da regelt sich nicht viel. Aber nehmen wir an, selbst es wäre so, wir hätten wieder eine Krisenstimmung und es wäre möglich, die Giroguthaben bei der Bank in digitale Euros der Zentralbank umzutauschen. Selbst wenn dem so wäre, sind ja deshalb, wie soll ich sagen, die Banken nicht gleich in ihrer Existenz bedroht. Denn sie können dann ja diese digitalen Euros wiederum zur Finanzierung eigener Geschäfte aufnehmen, am offenen Markt von ihren Kunden, am Interbankenmarkt. Sie können Anleihen begeben und sich diese digitalen Euro an. Also ich sehe nicht, warum die Banken bedroht sein sollen, weil sie kein Bankengeld mehr herstellen können. Also es ist natürlich zwangsläufig, haben sie da eine, geht ihnen ein Privileg verloren, eben das Giralgeldprivileg. Aber aus meiner Sicht hat dieses Giralgeldprivileg, es ist sehr fragwürdig. Es ist legal, aber ich halte es nicht für sonderlich legitim, zumal nicht, wenn der Staat das auch noch garantiert, ne?
Also genau, das würde ich auch sagen. Das heißt aber bei Ihnen in Ihrer Welt würde natürlich die Kreditvergabeentscheidung, und ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt ja mal Kritiker des Vollgeldes, die sagen, ja, wenn der Staat das Geld schafft alleine, das ist ja schlecht, weil niemand kann so gut das Geld allokieren wie der private Bankensektor. Also würden Sie doch in Ihrer Welt, haben wir zwar staatliches Zentralbankgeld, aber wir haben private Kreditvergabe.
Ja, unbedingt. Also in einer Vollgeldwelt ist so gedacht, dass die unabhängige staatliche Zentralbank, die ist fürs Geld zuständig. Und ihre Funktion ist in erster Linie eine monetäre Funktion und keine Geld, also keine Investmentfunktion, um es mal so zu sagen, sondern die kreditäre Funktion, die Funktion der Mittelallokation über die Kapitalmärkte, das kann und soll privat bleiben. Und das können und sollen natürlich die Banken weiterhin betreiben. Nur der Unterschied ist, heute kann eine Bank in gewissen Grenzen oder auch im Konsortium mit anderen Banken das nach eigenem Ermessen eben das Bankengeld dafür erzeugen. Während in einem Vollgeldsystem, wenn es ein reines Vollgeldsystem wäre, dann müsste das voll durchfinanziert sein, nicht? Und das ist die Frage, das ist eigentlich aber gar nicht so ein großes Problem, weil in dem Moment, wo Sie Giralgeld in Vollgeld umwandeln, dann ist ja auch das Geld im Rückfluss zu den Banken, nicht? Zum Beispiel durch Zinszahlungen, die Tilgung von Krediten oder die Auszahlung von Wertpapieren, die Banken halten, also wenn Anleihen fällig werden. Das Geld, das den Banken als Forderungsinhabern, als Gläubigern dann zufließt, das ist ja dann auch Vollgeld und zwar in hohem Maße, dass sie wiederum für die Vollgeldfinanzierung neuer Kredite und Finanzierungen verwenden können. Also von daher, ich sehe da gar kein Problem. Man glaubt dann immer, die Banken müssten da in eine Geldknappheit, gerade ganz im Gegenteil. Wir haben doch heute völlig frei erzeugbares Zeichengeld bzw. Fiatgeld. Die Aufgabe der Zentralbank ist dann im Übrigen genauso wie heute grundsätzlich auch, sie muss die Wirtschaft in gutem, ausreichendem Maße mit Geld versorgen. Also Geldknappheit kann in einem Vollgeldsystem gar nicht entstehen. Die Frage ist, ob zeitweilig die Leute ihr Geld eher festhalten als ausgeben, nicht? Also das gilt dann auch für die Finanzinstitute. Ob sie eben sehr, sehr locker mit Finanzierungen sind oder wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann eben das Geld eher zurückhalten und nicht so freizügig Kredite finanzieren. Das sind Dinge, die sich eigentlich, über monetäre Fragen ja weit hinausgehen. Das sind Fragen der Realwirtschafts- und Finanzzyklen. Die kann Geldpolitik beeinflussen, aber nicht wirklich steuern. Und das soll sie auch nicht, denn eine Zentralbank soll sozusagen nicht eine zentrale Wirtschaftsplanbehörde sein oder etwas. Die Zentralbank soll ist fürs Geld zuständig, sie soll in ausreichendem Maße dafür sorgen, dass ihr Geld vorhanden ist, beziehungsweise sie ist auch dafür zuständig, eben, dass die Geldmenge fortlaufend readjustiert wird, nicht? Also mit ihren verschiedenen Zielen, die sie hat, Preisstabilität, Außenwert der Währung und ähnliche Dinge mehr. Und da muss man schon sagen, wenn heute ist eben, wie gesagt, die Möglichkeit der konventionellen Geldpolitik funktionieren nicht mehr. Aber wenn Sie ein System haben, in dem das Vollgeld der Zentralbanken wieder eine große Rolle spielt und dann zu dem Punkt kommt, wo dieses Geld systemdominant sein würde, dann hat natürlich die Geldpolitik einen vielfach größeren Transmissionshebel. Heute fehlt es an dem Transmissionshebel. Die Zentralbank kann Zinsen nur auf ihr eigenes Geld erheben, nicht auf die Kreditvergaben anderer Institute. Wenn sie aber eine sehr große Menge an Vollgeld in Umlauf haben, dann haben sie einen unmittelbar wirkenden Transmissionshebel. Und dann ist auch die Geldpolitik wieder sehr wirksam und kann eben flexibel, kann dann die Zentralbank eine etwas lockere oder die Zügel auch mal straffer anziehen und dann wieder lockerer lassen und großzügig die Geldmenge erweitern, je nachdem. Das würde wieder funktionieren, so wie man sich Geldpolitik eigentlich vorstellt, wie es heute aber nicht mehr funktioniert, weil andere Instanzen und nicht die Zentralbank über die Geldmengenentwicklung bestimmen. Ja.
Sie haben jetzt gerade sehr schön, das habe ich nachvollzogen, was Sie gesagt haben. Ich habe ein paar Fragen dazu. Zum einen habe ich die Frage, wer entscheidet denn in Zukunft über die Wachstumsrate der Geldmenge? Ich meine, ist es der Staat? Kann man dem Staat vertrauen? Ist es nicht vielleicht sogar für eine Verlockung, einfach das zu hoch anzulegen? Und damit in Verbindung auch, wie kommen denn die neu geschaffenen digitalen Euros, nennen wir sie mal als digitale Euros, wie kommen denn in die Welt? Wer bekommt denn das Geld? Geht es an den Staat und der Staat kann mit Ausgaben finanzieren? Und wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das sind jetzt zwei verschiedene Fragen, komplexe. Also zunächst mal, die erste Frage ist, wie bestimmt eine Zentralbank, wie viel Geld gebraucht wird? Und in einem Vollgeldsystem, nach meiner Vorstellung, wird überhaupt keine Geldmenge vorgegeben. Im Wesentlichen soll eine Geldmenge resultieren aus den Bedürfnissen, Bedarfen und Nachfragen, die vorhanden sind. Das ist ja heute auch so der Fall. Die Gelder werden auf Nachfrage geschaffen von irgendjemandem, aber auch auf Nachfrage der Banker selbst und der Finanzinvestoren selbst und so weiter und so fort. In einem Vollgeldsystem ist es, glaube ich, gar nicht erforderlich. Man kann ja nicht im Vorhinein wissen, wie viel Geld gebraucht wird. Das ist absolut unmöglich. Niemand kann das wissen. Also muss man eine Anordnung haben, in der man flexibel auf Entwicklungen reagieren kann. Und ich stelle mir das so vor, wie sich das heute ja faktisch auch entwickelt, wenn es auch nicht formalisiert ist. Es gibt eine Reihe von Schlüsselvariablen, nicht wahr? Die Preisentwicklung, die Preisstabilität, der Außenwert der Währung, die Zinsentwicklungen in den verschiedenen Bereichen, die Entwicklung des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung. Was hinzukommen muss in Zukunft, denke ich, unbedingt, das ist das Thema Assetinflation und Blasenbildung auf den Finanzmärkten, die nicht zur Realwirtschaft beitragen. Das ist ein Aspekt, der eigentlich nicht weiter irrelevant erklärt werden kann in der Geldpolitik. Und nun, das geldpolitische Gremium einer Zentralbank betrachtet eben diese Entwicklung, nimmt eine Einschätzung vor, nimmt eine Güterabwägung vor, juristisch gesprochen, und kommt dann eben zu der Entscheidung, ob sie die geldpolitischen Zügel lockerer lässt oder wieder straffer anzieht. Und so funktioniert dann Geldpolitik, nicht? Ansonsten richtet sich das nach der Nachfrage, wie sie an den Märkten entsteht. Und es ist in der Rückwirkung, im Zusammenwirken allerdings schon so, dass an einer bestimmten Stelle es eigentlich dann auch die Aufgabe der Zentralbank wäre, auch mal kontrazyklisch da einzutreten. Das heißt, in knappen Zeiten das Geld eben locker zu machen und in allzu lockeren Zeiten das Geld eben den Geldzügel knapper zu machen. Und diese Vorstellung gibt es ja schon immer und zu Recht, nur sie lässt sich heute nicht umsetzen.
Ja gut, und die Frage ist natürlich auch, ist ein großes Vertrauen auch in die Fähigkeit der Leute, die dann da sitzen, nicht das zu tun, weil die werden ja auch trotzdem, auch wenn sie nominell unabhängig sind, ja trotzdem politischen Druck ausgesetzt sein. Also ich glaube, es ist immer schwer, das zu machen.
Nicht? Schauen Sie, Herr Stelter, es ist so, also Sie haben die Frage des Vertrauens angesprochen. Wem trauen Sie das zu, so eine Funktion auszuüben? Und ich muss sagen, ich habe grundsätzlich weder in staatliche Organe noch in Banken und andere Finanzinstitute und in Unternehmen und in sonstige Organe. Ich habe grundsätzlich nicht viel Vertrauen in deren beständige Fähigkeiten. Nur es ist ein Sachzwang, nicht? Wir müssen einfach ein gewisses Vertrauen aufbringen, weil wir eben nicht alles unter Kontrolle haben können, beziehungsweise auch die betreffenden Organe. Und es ist eigentlich weniger, glaube ich, eine Frage jetzt, wie weit man jemandem es zutraut, eine Aufgabe auszuüben. Ich glaube, es ist eine Frage des sinnvollen institutionellen Arrangements und der Gewaltenteilung. Also ich sehe das mehr im Sinne einer notwendigen Arbeitsteilung zwischen Geldschöpfung und Steuerung des Geldbestandes auf der einen Seite, also monetäre Funktionen, und auf der anderen Seite dann eben einerseits die fiskalischen Funktionen, Haushaltsfunktionen des Staates, aber eben auch die kreditären und die Kapitalmarktfunktionen der Märkte. Das ist eine Art Funktionenteilung und Gewaltenteilung. Und ich sehe das mir so, es ist ein Gedanke im Sinne der liberalen Demokratie von Checks and Balances. Wenn Sie ein System haben, so wie wir, wo praktisch die Kapitalmärkte nach völlig freiem Belieben sich ihr Geld schaffen, dann ist kein Wunder, wenn das, also die Komplexität der verschiedenen Zahlungsmittel, also das geht nicht nur mengenmäßig aus dem Ruder, sondern auch die Komplexität der verschiedenen Geldarten und der Übersetzungsmöglichkeiten, die Komplexität ist eben, die übersteigt dann eben all das Vermögen aller Beteiligten, also das Erkenntnis und Verständnisvermögen und Steuerungsvermögen der verschiedensten beteiligten Stellen. Also ich sehe das mehr so im Sinne ordnungspolitisch einer von Checks and Balances und einer notwendigen Gewaltenteilung. Und wie weit ich den Leuten dann vertraue, ich würde sagen, bei den Zentralbanken kommt es darauf an, dass sie ein gut definiertes gesetzliches Mandat haben. Das ist heute eigentlich noch nicht so ganz elaboriert. Es ist erst ein bisschen in Anfängen. Dass sie aber aufgrund dieses gesetzlichen Mandats in der Tat unabhängig handeln können. Also unabhängig heißt zum einen unabhängig von Weisungen der Regierungen und des Parlaments, zwar auf gesetzlicher Grundlage, aber unabhängig von Weisungen, so wie die Gerichte. Zum anderen aber auch, das ist ein großes Problem heute, die Zentralbanken müssen auch unabhängig sein von partikularen Interessen von Finanzinstituten und Finanzmärkten. Das ist heute nicht der Fall, denn zwischen Zentralbank und Banken, gerade in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert, das ist ja ein, beinahe würde ich sagen, ein inniglich verwobenes gemeinsames System geworden. Die Banken können gar nicht unabhängig von den Banken Geldpolitik betreiben, weil die Banken praktisch sachzwanghaft der Zentralbank die jeweiligen Akkommodationsschritte für die Banken ja vorgeben, nicht? Und das, wenn Sie ein Vollgeldsystem haben, in dem die monetären, die kreditären, die fiskalischen Funktionen besser getrennt sind, unabhängiger voneinander, schon aufeinander abgestimmt, aber doch entscheidungsweise getrennt voneinander sind, dann wird auch sich wieder eine größere Entflechtung zwischen Zentralbank und Bankensektor einstellen, so wie das früher auch schon mal gewesen ist. Diese ganz enge Verflechtung zu einem quasi gemeinsamen System, das ist ja erst in den letzten 100, 150 Jahren entstanden. Zuvor gab es das so nicht. Und das ist eigentlich etwas, was man aber natürlich mit modernen Geldformen, was es eigentlich wieder zu erreichen sollte. Und es geht ja also nicht, also diese Frage immer Markt und Staat, das ist einerseits eine berechtigte Frage. Man muss einfach sehen, dass aber das Geldsystem, die Wirtschaft, die Märkte, Das hat ja gewisse staatsrechtliche und privatrechtliche Voraussetzungen. Also Staat und Markt, man hat die gerne im Zuge der Kapitalismus-Kommunismus-Konfrontation eben als einander ausschließende oder wie auch immer Dinge betrachtet. In Wahrheit sind das komplementäre Teile eines Gesamtsystems, nicht? Staat und Markt müssen und können sehr gut einander ergänzen. Und was also die Frage der Kontrolle über das Geld betrifft, gut, das ist ein anhaltender Konflikt. Ich befinde mich da auf der Seite derjenigen, die sagen, ist die Währungshoheit, die Geldhoheit eines Staates, das ist eine Prärogative von Verfassungsrang, ist es immer gewesen und es hat seine guten Gründe. Und letzten Endes ist es dann so, dass praktisch Privatgelder, die ja auch Gelder kommen, also Geld- und Finanzsysteme kommen in Krisen. Und das zeigt sich eben, jemand muss dann das System stützen können. Das muss eine starke Gewalt sein. Das ist in der Regel die Staatsgewalt. Oder, lassen Sie mich das noch sagen, das kann alternativ auch eine große korporative Finanzmacht sein. Grundsätzlich privater Natur, aber ich weiß nicht, ob man bei diesen großen Korporationen noch von Privatwirtschaft reden kann. Und das sind die eigentlichen Zukunftsfragen, auf die wir vielleicht auch noch kommen.
Na, ich möchte vielleicht mal ganz kurz die Frage von vorhin, die ich hatte sie ja da unterbrochen, also insofern war es mein Fehler, dass ich Ihnen nicht die Chance gegeben habe, die Frage zu beantworten. Also, wir haben als Folge jetzt das Thema, das Geld wächst, die Geldmenge wächst jedes Jahr um einen bestimmten, von der Zentralbank unabhängig festgesetzten Prozentsatz. Wer bekommt das Geld? Das Neue.
Naja, also das kann man so machen. Die Währungshoheit und die Geldhoheit beinhaltet an und für sich oder hat schon einmal beinhaltet, dass das Geld durch Staatsausgaben in Umlauf kommt. Und ich denke, das kann man ruhig in gewissem Umfang, sollte man auch so handhaben. De facto ist das heute bereits der Fall auf indirektem Weg. Auch in der EU, wo es ja durch Artikel 123 Lissabon-Vertrag verboten ist. Die Amerikaner und die Japaner machen das seit vielen, vielen Jahrzehnten, schon teils vor dem Zweiten Weltkrieg, indem die Zentralbank am offenen Markt Staatsanleihen ankauft. Das ist praktisch eine Monetisierung von Staatsschulden, das ist eine indirekte Finanzierung von Staatsausgaben. Nachträglich zwar, aber dennoch. Und das ist im Grunde genommen eine verkappte oder eine indirekte Form von Staatsfinanzierung. Und da wird ideologisch viel Pruhaha darum gemacht, aber das wird gemacht, Punkt.
Also im Prinzip ist es modern, sogenannte modern monetary theory, die ja auch im Prinzip auch sagt, dass die Staatsschulden, wie jeder Verschuldungsakt im Prinzip das Zentralbankgeld selbst schafft. Ob nun über einen Umweg über das Bankensystem oder nicht. Ich meine, würden Sie dem dann auch zustimmen und sagen, letztlich ist es ja... okay.
Würde ich nicht, aber lassen Sie uns auf die Modern Money Theory vielleicht gleich nochmal kommen. Zuerst möchte ich Ihre Frage beantworten, wie kommt das Geld in Umlauf? Also praktisch ein Teil neu zu schaffenden Geldes kann durchaus als sogenannte originäre Seniorage, als Geldschöpfungsgewinn der Staatskasse zur Verfügung gestellt werden. Nicht nach Belieben, schon gar nicht nach Belieben des Finanzministers, sondern nach geldpolitischen Erwägungen der Zentralbank. Der andere Teil kann und soll wie bisher eben durch Zentralbankkredite an Banken und vielleicht auch andere Finanzinstitute auf deren Nachfrage hin eben zu bestimmten Konditionen in Umlauf kommen. Und auch die Umwandlung des heutigen Bankengeldes in digitale Euros oder anderes digitale Zentralbankgeld, das erfolgt ja durch einfachen Umtausch eben von diesem Giroguthaben in Zentralbankgeld. Und die heutige Situation, die würde ein ziemliches Problem lösen, das wir heute haben. Wir haben nämlich den Zustand, dass durch diese jetzt ein Jahrzehnt lange anhaltende Politik der quantitativen Lockerung, dieser anhaltenden Wertpapierkäufe der Zentralbanken am offenen Markt, die Zentralbank bezahlt ja in Zentralbankgeld, also in sogenannten Reserven, in Buchgeld der Zentralbank. Und diese Mittel landen bei den Banken. Die Banken stellen dafür ihren Nichtbankenkunden Girogutschriften aus, aber das Zentralbankgeld selbst Das ist Buchgeld der Banken bei der Zentralbank in einer Größenordnung, die heute tatsächlich über 40% der Giralgeldbestände entspricht. Die Banken wissen gar nicht, wohin mit dem Geld, können damit im Grunde nichts anfangen. Wenn sie es ausgeben, kommt sofort wieder zu ihnen zurück. Das liegt in der Natur des Systems, dass diese Zentralbankgelder sehr schnell zirkulieren. So, man verlangt, die Zentralbank jetzt auch noch Negativzinsen da drauf und ähnliche problematische Dinge. Man kann ganz einfach den digitalen Euro einführen, indem man diese immens überzähligen Zentralbankreserven der Banken, nicht, die kann man einfach benutzen, die wir als zum Umtausch von Giroguthaben in digitale Euros. Da ist schon mal die Hälfte der ganzen Sache erledigt. Das Problem dieser immensen Geldüberhänge hat sich erledigt. Und eventuelle Finanzierungssorgen der Banken oder überhaupt anderer Finanzleute, ja, wie kann denn diese Umstellung vonstatten gehen? Das ist erstmal zur Hälfte des gesamten Problems wäre das bereits bearbeitet, ohne zusätzlichen Finanzierungsaufwand. Also das wären Möglichkeiten, digitale Euros ziemlich geräuschlos erstmal in Umlauf zu bekommen und zum anderen eben dann durch eine Mischung aus wie bisher Zentralbankkredit an Finanzinstitute und zum anderen doch auch eben originäre Seniorage, Geldschöpfungsgewinn direkt an die Staatskasse. Ja, die Frage der Modern Money.
Ich wollte gerade sagen, da müssen wir drauf eingehen, weil die MMT haben wir jetzt im Podcast diverse Male diskutiert. Es gibt die Befürworter, die sagen, es ist im Prinzip sowieso schon was passiert. Also ich muss zugeben, so von der Buchhaltung her leuchtet es mir ein, weil Staatsschulden sind letztlich hinter, glaube ich, Zentralbankgeld. In der Tat, so von der Buchführung, zumindest habe ich es so verstanden, leuchtet es mir ein. Ich sehe eher die Probleme bezüglich der Begrenzung, oder das ist ein Instrument, was im Prinzip aufruft, eigentlich zu einer fast grenzenlosen Staatsverschuldung, solange sie nicht inflationär wirkt. Aber Sie hatten es eben, Ihre Kritik wirkte fast so, als würden Sie sagen, nee, Moment mal, die Theorie oder die, ja, wenn wir es ob Theorie nennen wollen, aber dann nehmen wir es mal Theorie, weil Sie selber nennen sie als Theorie, dass die eigentlich gar nicht richtig so zutrifft.
Ja, also ich finde, die Modern Money Theorie ist eine Theorie, aber sie ist ziemlich problematisch, etwas problematischer Ding. Also es gibt da gewisse Gemeinsamkeiten. Also was Vollgeldunterstützer und die Modern Money Theory gemeinsam haben, das ist etwa die Einsicht, dass ein souveräner Staat mit einer eigenen Währung und einer eigenen Zentralbank braucht eigentlich niemals illiquide zu werden, weil die Zentralbank selbst als originäre Schöpferin des jeweiligen Geldes in einer bestimmten Währung, die kann nicht illiquide werden, weil sie ja die originäre Schöpferin dieses Geldes ist und von daher braucht dann im Grunde genommen auch die Staatskasse nicht illiquide zu werden, wenn es Wege gibt, wie Zentralbankgeld eben auf die Transaktionskonten oder als digitales Geld eben zu den Finanzministerien fließen kann. Das ist eine Feststellung, die sachlich einfach zutreffend ist und gerade die Amerikaner verfahren schon seit 70, 80, 90 Jahren eben nach diesem Modell. Andererseits ist es so, dass das wäre dann meine Kritik eben an der Modern Money Theorie. Die Modern Money Theorie tut so, als sei Staatsverschuldung Geldschöpfung. Also die Behauptung wird in den Raum gestellt, indem der Staat Geld ausgibt, aufgrund von Geldaufnahme, also durch schuldenfinanziertes Geld ausgibt, das ist Geldschöpfung. Und das kann man so nicht sagen, denn der Staat muss sich ja erstmal verschulden. Und es ist ja nicht, dass er sich direkt bei der Zentralbank verschuldet. Noch heute, nach 10 Jahren quantitativer Lockerung, haben ja die Zentralbanken nur ein Viertel bis die Hälfte der Staatsschulden in ihrer Bilanz. Und wo befindet sich die andere Hälfte und die anderen 3/4? Und das ist bei Banken und bei Nichtbanken, Finanzinstituten, bei Fonds und Versicherungen und so weiter und so fort. Und das ist das Problem. Es wird so getan, als hätten wir heute schon sozusagen eine Art Vollgeldsystem, ein souveränes Währungsregime, wo die staatlichen Institutionen sozusagen im Paso Doble von Regierung und Zentralbank das Geld schöpfen. Ausgeblendet wird dabei komplett die Geldschöpfung auf zweiter, dritter Stufe, das ist die Geldschöpfung der Banken. Das heute dominierende Bankengeld. Es werden auch ausgeblendet die Geldmarktfonds, die in noch sehr viel größerem Maße als Zahlungsmittel zirkulieren heute. ausgeblendet wird das ganze Thema der aufsteigenden Kryptowährungen und insbesondere der Stablecoins, was wir von der Modern Money Theory einfach unterschlagen und daher auch so für meine Begriffe konfuse Behauptungen. Eigentlich sei Steuerzahlungen seien nicht nötig. Denn wenn der Staat Geld ausgibt, erzeugt er damit Geld und er braucht keine Steuern. Die Steuern müssen nur bezahlt werden, damit es keine Inflation gibt und das Geld an den Staat zurückfließt. Das scheint mir ziemlich abstrus frei herausgesagt. Zumal es ja so ist, denn die Staatskasse ist keine Bank. Wenn ich in meiner Bank Giralgeld zurückbezahle, dann wird dieses Geld gelöscht. Aber wenn ich Steuern an die Staatskasse bezahle, dieses Geld wird nicht gelöscht, es bleibt im Umlauf, nicht? Das zirkuliert weiter. Das sind Dinge, die einfach auch Ungereimtheiten anderer Art, und ich selbst würde die Sache so weit zuspitzen, das meiste an dieser Modern Money Theory, das ist letzten Endes für meine Begriffe, tut mir leid zu sagen, so eine Art ökonomischer Surrealismus.
Ich würde gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen. Wenn ich die nicht stelle, dann werde ich wieder Zuschriften bekommen, weil wahrscheinlich einige Hörer sagen werden, soll ich mich auf diese Welt freuen? Ich habe dann digitales Zentralbankgeld, ich habe dann Token in meiner Wallet statt dem Bargeld. Ich habe sichereres Geld, als mein Geld jetzt auf dem Bankkonto ist, weil es eben der Zentralbank gesichert ist. Auf der anderen Seite weiß dann der Staat alles über mich. Ich meine, es ist dieses Thema, wenn ich nicht mehr mit Bargeld zahlen kann, dann kann ich nicht mal irgendwie mal Geld ausgeben, ohne dass es jeder mitbekommt. Der Staat, die Notenbank könnte, das haben Sie auch so ein bisschen angedeutet, natürlich auch viel leichter Negativzinsen durchsetzen. Man könnte ja im Prinzip dann auch Negativzinsen auf meinen digitalen Token in meinem Wallet haben. Also was entgegnen Sie da? Ich meine, ist es eine berechtigte Sorge oder sagen Sie letztlich, wir können es eh nicht ändern, es kommt sowieso?
Beides. Also ich würde sagen, das ist eine berechtigte Sorge, also im Sinne möglicher Dystopien, also unguter Zukunftsvorstellungen. Es ist nicht speziell ein Problem des Geldes und der technischen Geldform. Es ist ein ganz generelles Problem. Im Zuge der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien, der umfassenden Digitalisierung aller Lebensbereiche, haben wir diese Probleme, dass abgekürzt das große Bruderproblem, nicht? Nach Orwell 1984, Big Brother is watching you. Und das Problem haben wir einfach, wir haben das heute schon, nicht? Und das kommt nicht erst, wenn wir einen digitalen Euro einführen würden. Ich würde sogar sagen, im heutigen System des Banken- und Zentralbankenbuchgeldes ist an und für sich die Kontrollierbarkeit und die Nachverfolgbarkeit schon maximal gegeben. Das hängt nur davon ab, wie weit das geht, hängt davon ab, ob wir in einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat haben, der auch funktioniert oder könnte, oder ob wir ein autoritäres Regime haben, das also von diesen Möglichkeiten hemmungslosen Gebrauch. Das ist ein Problem. Und man sollte so weit wie möglich natürlich Vorkehrungen treffen. Ich sehe nur, das sind Fragen von Personen- und Datenschutz. Zum Teil, soviel ich weiß, ist es auch eine Frage der digitalen Geldform. Also ich bin kein Experte auf dem Gebiet und habe da mein Wissen nur aus zweiter und dritter Hand. Es gibt auch jenseits der Blockchains bereits Entwicklungen kryptografischer Tokens, die sinngemäß gleich wie Bargeld funktionieren, sodass also auch auf diese Weise dann wieder eine solche Möglichkeit heißt GNU-Taler. Was das genau bedeutet, kann ich Ihnen nicht sagen, diese Abkürzung, aber das ist so ein quasi, das ist eigentlich ein digitales Bargeld, das direkt unter den jeweiligen Inhabern zirkuliert, ohne dass eine übergeordnete oder vermittelt eintretende Stelle kontrollieren kann, wie genau jetzt wer wem das Geld gibt. Und was die betreffenden Inhaber mit dem Geld machen, also eine Privatsphäre in einem höheren Maße doch geschützt ist, als wie das bei anderen technischen Dingen der Fall ist. Nur man muss andererseits sehen, dann haben wir wieder die ganze Steuerbürokratie. Ne? Ich glaube nicht, dass die in Zukunft von alleine weniger wird. Und da muss ja gerade ein Unternehmen, muss ja ständig über alle Einnahmen und Ausgaben führen. Ne? Also schon da ist es ja schon auch mit dem Bargeld, das wird ja heute etwas idealisiert. Ich muss ja heute immer belegen, woher habe ich mein Bargeld. Wenn ich irgendwo Bargeld abhebe, ist genau nachvollziehbar. Aber da muss ich Rede und Antwort stehen, wofür hast du das Geld ausgegeben? Da musst du belegen, wo ist der Beleg? Also das Problem haben wir heute schon und ich glaube, es hängt nicht in erster Linie von der Geldform ab, wie sich das weiterentwickelt.
Professor Huber, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe eine Menge dazugelernt und vielleicht gibt es die Gelegenheit in der Zukunft, dass wir einen anderen Anlass das Thema nochmal vertiefen und andere Themen nochmal anreißen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke Ihnen. Vielen Dank gleichfalls.
Halten wir fest, Vollgeld ist ein durchaus interessantes Konzept. Dass das Bankensystem davon nicht begeistert ist, liegt auf der Hand. Es ist weitaus profitabler, Geld herzustellen und dann entsprechend Zinsen dafür zu kassieren. Angesichts der hohen Verschuldung der Staaten sollten wir aber ernsthaft darüber nachdenken, ob man nicht doch diesen Weg gehen sollte. Das kann natürlich nur konzertiert erfolgen, ist aber auf jeden Fall einer finanziellen Repression oder anderen Wegen aus der Überschuldungssituation überlegen. Finde ich zumindest. Soweit die heutige Ausgabe vom BTO Refresh. Auch hier gilt, ich freue mich auf Fragen, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Da blicken wir auf die Herausforderung, mit Produktivitätsfortschritten den demografischen Wandel zu begegnen.